Das heißt, wir sind wesentlich stärker für Transparenz und das ist auch das, was wir, wenn wir direkt mit Unternehmen arbeiten, die im Voluntary Carbon Market auch etwas tun, auch so vermitteln. Bis hin zu Beneficiary Stories, bis hin zu auch Bildmaterial, Videomaterial aus unseren Projekten. Das kann man sehen. Und diese nachweislichen Erfolge auch in den Veränderungen, die wichtig sind in diesem sozialen Leben dieser Beneficiaries, kann man eben nicht nur nachlesen, nachprüfen. Also wir haben auch, wenn wir mit Direktkunden arbeiten, die Möglichkeit, in das Projekt zu fahren, ja, wenn der Kunde Zeit hat, sich das anzusehen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied.
Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Alle Zeichen stehen auf grün. Viele Unternehmen stehen gerade jetzt vor großen Entscheidungen und Weichenstellungen für ihre nachhaltige Zukunft. Nachhaltiges Wirtschaften kann nur dann gelingen, wenn soziale, ökologische und ökonomische Belange in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Transform to Green ist der Nachhaltigkeitspodcast für EntscheiderInnen und grüne PionierInnen in Unternehmen. Wir zeigen, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Dafür holen wir ExpertInnen vor das Mikrofon, die für sich und ihre Unternehmen bereits Lösungen gefunden haben.
CO2-Kompensation ist längst zu einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung geworden. Dazu braucht es aber einen transparenten CO2-Markt und sinnvolle Projekte, die genau dort ansetzen, wo es am dringendsten notwendig ist, nämlich am Menschen selbst. Was ganz bestimmt der falsche Weg ist, ist, dass Unternehmen Geld in die Hand nehmen, um ihren CO2-Ausstoß zu minimieren, anstatt interne Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu verbessern und so die CO2-Emissionen zu verringern. Das alles hat zu sehr viel Bewegung im freien CO2-Markt geführt. Die Preise für CO2-Zertifikate steigen, die Nachfrage am Markt ist so hoch wie noch nie und die Emissionen sind gesunken. Aber nicht alles, was Gold ist, glänzt, denn immer noch sind die Preise für CO2-Zertifikate zu niedrig und machen es den Unternehmen immer noch zu einfach, sich als nachhaltig zu positionieren und im schlimmsten Fall sogar noch Social Impact vorzugaukeln. Unser heutiger Interviewgast erzählt von Klimaprojekten, die seine Firma entwickelt und mit denen preisstabile CO2-Zertifikate für den freiwilligen CO2-Markt erzeugt werden. Mit Social Impact und das alles mit einer Flasche Wasser. Aber hören Sie selbst. Ich bin Elisabeth Rudolph und begrüße Sie zu einer weiteren Folge unseres Nachhaltigkeitspodcasts Transform to Green. Ich bin heute zu Gast bei der Firma Helios, beim CEO, beim Herrn Niklas Schmidmeier. Danke für die Einladung und ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns im Podcast.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse.
Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Die Firma, erzählen Sie doch einfach einmal ein bisschen, was macht die Firma Helios, womit setzen Sie sich auseinander und was sind so die Ziele?
Vielleicht der Unterschied, wenn wir über CO2 oder Unternehmen, die im CO2-Bereich tätig sind, ist bei uns, wir kommen aus der Wasseraufbereitung. Also wir haben einen anderen Ansatz in der sogenannten Technologie solare Wasserdesinfektion, ist auch von der WHO anerkannt. Das heißt, es ist eigentlich ganz einfach. Man legt transparente Flaschen in die Sonne und UVA und UVB tragen zu einer biologischen Reinigung des Wassers bei. Das ist, wir kriegen Sonnenbrand, wenn wir in der Sonne sind. Ganz schlimm kriegen wir Hautkrebs. Ist genau das Gleiche. In jeder großen Wasseraufbereitungsanlage ist eine UV-Lampe drin. Genau das Gleiche. Wir nehmen die Sonne. Das Thema ist, wie lange braucht's? WHO sagt mindestens 6 Stunden. Das ist jetzt schon ein bisschen natürlich in einem. Man hatte sonst nicht was anderes auch zu tun, als nur Wasser in die Sonne zu legen, gerade im globalen Süden, wo wir tätig sind. Dadurch, unser Gründer hat selber Cholera bekommen, vor 15 oder 90 Jahren in Südafrika, in Südamerika, und hat sich dann damit beschäftigt. Und das Unternehmen hat eigentlich, sag ich mal, nichts anderes als ein UV-Messgerät entwickelt. Das heißt, solar betrieben, man legt es neben die Flaschen, drückt einen Knopf, und wartet, bis auf einem Display ein Smiley kommt. Das heißt, Flaschen bis zu 3 Liter, so ist diese ganze Technologie sogenannt kalibriert, ja, haben eine biologische Reinigung durchgemacht. 99,9999% der biologischen Verunreinigung ist damit vernichtet. Damit ist das Wasser trinkbar. Wir verstehen uns als Social Enterprise. Wir sind keine NGO. Wir Wir sind ein Full-Profit-Unternehmen, aber wir haben zum Ziel, wie jedes Social Enterprise, eine Lösung für eine Personengruppe zur Verfügung zu stellen, die ein Thema haben, das sie nicht selber lösen können. Das ist bei uns eben der globale Süden, das ist, wie es heißt auf Englisch, Base of the Pyramid, das ist Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, aber es sich auch nicht leisten können. Filter, Chlortabletten in der Richtung. Ja. Und diese Haushalte bekommen unsere Technologie, auch die Flaschen, von uns kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wie finanziert man das? Einerseits natürlich, wenn man sagt, über Corporate Social Responsibility Programme, da ist Indien sehr interessant, da gibt es ein Gesetz dazu, aber, und da hat sich das Unternehmen dann eigentlich weiterentwickelt und auch beschäftigt, auch mit den ersten Kunden, wenn wir das tun, auf Haushaltsebene, dann reduzieren wir 2 Tonnen CO2-Emissionen pro Haushalt im Durchschnitt, manche Projekte mehr, weil die Haushalte nicht mehr Feuerholz oder andere Brennstoffe benötigen, um Wasser zu desinfizieren, um Wasser abzukochen. Das klingt jetzt einfach, aber wenn man sich anschaut, wir haben jetzt 25.000 Haushalte circa in Uganda für eine Plattform, da sind wir Partner, unser eigenes Projekt in Indien, das wir investiert haben, 30.000 Haushalte, dann ist das sehr viel Arbeit. Dann sind das lokale NGOs, mit denen wir arbeiten, die diesen Menschen nicht nur den Zugang zur Technologie geben, sondern das ist Wash Training, Behavior Change. Das geht dass wir Regenwassertanks schützen, mitbauen, Ponds, also wo die Menschen einfach aus kleinen Teichen Wasser nehmen, ja, damit überhaupt das Wasser vorhanden ist, überhaupt einmal. Ja, aber geht irrsinnig stark in Women Empowerment, Wash Trainings, schon gesagt, Menstrual Hygiene Trainings. Wir arbeiten mit Schulen, sodass Kinder auch diese, sag ich mal, Technologie, diese Möglichkeit, wie man das behandelt, wie man mit Wasser umgeht, auch lernen. Und das ist ein ziemlicher Prozess, das ist meistens so 6 bis 8 Monate, nur Training. Ja, und das messen wir. Und wir arbeiten nicht nur im CO2-Bereich, sondern eben auch im CSA-Bereich, damit haben wir das Verständnis. Ja. Und diese Zertifikate werden im Goldstandard, das ist einer der Top-Standards für den Voluntary Carbon Market, dann zertifiziert und am europäischen, US-nordischen Markt vertrieben, wodurch wir unsere Projekte finanzieren können.
Also grundsätzlich eine sehr, sehr spannende Sache und eine sehr spannende Technologie, die Sie da einsetzen. Sie haben mir so viele Stichworte gegeben jetzt, ich versuche eins nach dem anderen jetzt abzuarbeiten. Ich bleibe gleich einmal bei dem, weil Sie schon sehr in die Tiefe gegangen sind mit dem Projekt, ich bleibe gleich einmal bei einem Projekt hängen. Sie haben gesagt, Woman Empowerment. Das habe ich nämlich auch herausgelesen. Es ist ein sehr, da geht es natürlich um diese Social Responsibility, dass man Frauen auch in dieser, die normalerweise mit dem Abkochen des Wassers beschäftigt waren, die Möglichkeit geben, dass sie sich um ihre Bildung oder Ausbildung in erster Linie kümmern können, dass sie sich mehr um die Kinder kümmern können, dass die vielleicht zur Schule gehen können. Also da steckt schon noch, das ist schon etwas globaler gedacht.
Das geht sehr, sehr in die Tiefe. Wenn man sich diese Projekte ansieht, und wir sind wirklich also im ruralen Süden, also wirklich am Land, wer leidet denn, wenn die Kinder krank sind? Wer muss sich darum kümmern? Wer muss sich darum kümmern, wenn die Eltern, Großeltern krank sind? Wer muss sich darum kümmern, wenn der Mann krank ist? Und es ist halt vielfach dort noch immer so, dass der Mann der ist, der arbeitet. Also das lastet alles auf den Frauen. Und das gilt es natürlich auch mit zu bedenken und auch in die Projekte zu integrieren. Weil diese, wie Sie richtig sagen, wo ist denn die Zeit, aber auch in den Projekten mitzunehmen, diese Möglichkeiten der Ausbildung mit hineinzunehmen. Also deswegen ist es vielleicht genau, was ich sagen wollte vorher, unser Verständnis eben aus einem Problem zu kommen und nicht zu sagen, ich pflanze Bäume und dann machen wir ein paar Zertifikate, überspitzt gesagt, ja, sondern wirklich diesen Social Impact mitzudenken. Und das ist das extrem Wichtige dabei.
Und das mit einer simplen Flasche Wasser eigentlich.
Dort beginnt es.
Wenn Sie dieses Produkt, also manchmal fände ich es fast feiner, wenn man nicht einen Audio-Podcast, sondern einen Videopodcast hätte, weil dann könnte man sich sowas auch direkt dann anschauen. Aber wie kann man sich jetzt diese Flasche vorstellen? Also ist es so, wie man es zum Beispiel von SodaStream oder so kennt? Können Sie uns das ein bisschen beschreiben?
Die Verwendung ist entweder Glas- oder PET-Flaschen. Mhm. Das hängt davon ab. Wir haben in beides in Projekten oftmals, wir haben den Titel Beneficiaries, also unsere Zielgruppe, die wir supporten, hat oftmals eher das Bedürfnis nach PET-Flaschen, das wird aber komplett recycelt, also hier haben wir einen dauernden Zyklus, das machen wir auch alles, also da bleibt keine Flasche liegen. Wir lokal sourcen aus den Ländern und die bis zu 2 Liter, wir verwenden 2 Liter, einfach in die Sonne gelegt werden. Wir stellen sicher, dass hier kein sogenannter UV-Blocker drinnen ist, das kennt man manchmal als Milchprodukten, da haben Flaschen einen UV-Blocker, weil sie im Transport eben, damit sie nicht, also diese UV-Strahlen durchkommen, damit das nicht verdirbt, das Milchprodukt. Ja. Und die einfach neben dieses Gerät legen, das Gerät ist so handgroß, ja, einfach ein kleines Kästchen, ja, das man einfach daneben hinlegt. Und das ist eben das, auch da bedarf es eben sehr viel Training zu sagen, Moment, wie geht denn das? Das verbindet ja gar nicht mit Wasser. Nein, es ist eben diese Kraft der Sonne, ja, diese Sonnenenergie, die wir verwenden, um hier diesen Prozess einfach durchzuführen.
Sie haben vorher erwähnt, dass Sie mit Ihrer Technologie und mit Ihren Projekten letztendlich Zertifikate verkaufen. Da haben Sie mir ein weiteres wichtiges Stichwort auch in dieser ganzen Diskussion gegeben, weil das ist ja letztendlich auch immer das Problem dabei, dass das sehr leicht ein negativer Beigeschmack mitkommt, was ich Ihnen natürlich jetzt auf keinen Fall unterstellen möchte, so ist es nicht gemeint, aber Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Also es gibt 1 Million Zertifikate und man hat natürlich immer ein bisschen so das Gefühl, naja, das ist Greenwashing. Wie verhindert man das?
Durch Transparenz. Also wir sind auch ein Unternehmen und ich bin sehr viel unterwegs bei diesen Konferenzen. Wir sind auch absolut dafür, noch strengere Regelwerke zu haben. Deswegen zertifizieren wir unter Goldstandard. Das ist einer wirklich der Top-Standards. Kann man online schauen. Also von der ersten Studie, die wir machen müssen in diesen Gegenden, die Haushalte ausgewählt, das ist alles nachlesbar. Das wird zertifiziert durch Dritte, ja, so wie man sich, keine Ahnung, TÜV Deutschland vorstellt. Also wirklich durch Auditoren, die auch unabhängig ins Feld kommen, die wir zahlen müssen. Ja, das ist Teil des Investments, aber das wird auch ad hoc überprüft. Wir haben unsere eigenen natürlich Qualitätsstandards, weil Goldstandard 3 sogenannte SDGs notwendig in den Projekten nachfragt. Wir in bis zu 10 arbeiten. Also wir reporten natürlich auch diese 10 SDGs. Die sind aber auch abrufbar. Die kann man, wenn man eben direkt ein Goldstandard-Zertifikat, das wir produzieren, kauft, dann kann man das bei uns auch nachvollziehen. Ja, das Thema ist ein bisschen, mittlerweile ist auf jedem Milchpackerl irgendein Sticker drauf, bis hin zu CO2-neutral. Also da muss ich ehrlich sagen, das ist ja der größte Humbug. Wie soll das gehen? Aber oder Sie fliegen mit einer Luftlinie und können dann über eine Plattform Ihren Flug CO2 kompensieren. Schön wäre, wenn dann weiter der Link wäre, wo denn genau das Zertifikat, das aus einer Mischkalkulation bei dieser Plattform kommt, herkommt. Das heißt, wir sind wesentlich stärker für Transparenz und das ist auch das, was wir, wenn wir direkt mit Unternehmen arbeiten, die im Voluntary Carbon Market auch etwas tun, auch so vermitteln. Bis hin zu Beneficiary Stories, bis hin zu auch Bildmaterial, Videomaterial aus unseren Projekten, das kann man sehen. Und diese nachweislichen Erfolge auch in den Veränderungen, die wichtig sind in diesem sozialen Leben, dieser Beneficiaries, kann man eben nicht nur nachlesen, nachprüfen. Also wir haben auch, wenn wir mit Ihren Kunden arbeiten, die Möglichkeit, in das Projekt zu fahren, ja, wenn der Kunde Zeit hat, sich das anzusehen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Und man soll mich jetzt nicht falsch verstehen, Aufforstung ist extrem wichtig. In Österreich ist es ja schwer möglich, ein CO2-Projekt in der Aufforstung zu machen. Wir haben ja also Bestimmungen dazu. Aber wie viele SDGs erfüllt denn ein Baum und wie lange und wie wenig oder viel CO2 captured ein Baum? Extrem wichtig, nicht falsch zu verstehen, sollte aber generell ein Thema sein, nämlich ein politisches Thema, die Aufforstung. Einerseits in diesem Auf, aber in diesen Loss and Damages, ja, die ja gerade jetzt auch in der Klimakonferenz herauskommen, diese Verpflichtung eher dort zu sehen, dass wir, die wir diese Hölzer zum Beispiel jetzt seit hunderten Jahren nachgefragt haben, diese Aufforstung auch unterstützen. Wenn es ein größerer sozialer Impact ist, dann sollten wir sicher auch die Möglichkeit nutzen, einen Voluntary Carbon Market dafür, ja, dass wir Impact und damit auch Ausgleich, ob es jetzt Geld ist oder Geld wert, genau in diese Regionen zu bringen.
Also zum Thema Aufforstung, das ist insofern interessant, weil nicht jeder Baum ist der richtige Baum, habe ich einmal gelernt. Ja. Man muss tatsächlich ein bisschen aufpassen. Da gibt es halt auch sehr, sehr viele Projekte, die man glaubt, man tut was Gutes und in Wahrheit tut man gar nichts Gutes, weil jede Region spezielle Bäume braucht und spezielle Aufforstungsprogramme Absolut. Braucht. Also das ist die andere Geschichte dazu. Ist es grundsätzlich nicht, also wie kann man sich das jetzt praktisch vorstellen? Wenn ich jetzt als Unternehmen zu Ihnen komme und sage, okay, ich habe so und so viel CO2-Emissionen und ich möchte mir jetzt so und so viel kaufe ich mir ein Zertifikat dann, aber es ändert sich in meinem Unternehmen dann nichts.
Es gibt drei Säulen und das ist auch immer in allen Gesprächen, die wir führen, das Wichtige. Das eine ist einmal komplette Verhinderung, das heißt durch Technologie, durch Veränderung, wenn wir in der Industrie sind, der Produktion, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, ist eine Frage auch des Investments. Das zweite ist Reduktion, das heißt durch auch Umstellung der Produktion, aber auch in dem täglichen Leben, wie ich ein Unternehmen führe. Übrig bleiben wird immer ein Emissionswert. CO2-neutral als eigenen, in dem sogenannten Scope 3, also inklusive Lieferkette zu sein, als europäisches Produktionsunternehmen oder auch als Dienstleistungsunternehmen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und damit geht die Verbindung einher zu sagen, neben dem Emissionshandel, den wir also besser immer erklärt Verschmutzungsrechte, die Unternehmen durch den Staat bekommen, die ja auch jährlich reduziert werden, ja, etwas in dem Bereich des sogenannten Voluntary Carbon Markets zu tun. Das heißt, für mich jetzt weniger sagen, oh, ich bin jetzt so gut und bin jetzt CO2-neutral, weil ich da irgendwie noch 100.000 Tonnen oder CO2-Zertifikate eingekauft habe. Nein, sondern ich habe etwas in dem Bereich getan, ja, über diesen CO2-Markt, aber eben mit einem Social Impact. Und das ist das Wichtige daran. Und das ist das, wofür wir auch stehen.
Also Sie schauen dann eigentlich auch darauf, dass sich in dem Unternehmen auch etwas bewegt.
Wir werden manchmal gefragt, auch ob wir diesen Prozess begleiten, tun wir nicht. Ja, das haben wir vor 2-3 Jahren einmal diskutiert, wie gesagt, ganz bewusst nicht. Zwei Gründe von unserem Know-how, wir sind ein sogenannter Project Owner, Project Developer, das heißt, wir wissen, was wir tun in dem Bereich Technologie, in der Wasseraufbereitung und im Social Impact. Und das Zweite ist, dass ich es auch nicht klug finde, ein Unternehmen zu beraten und gleichzeitig auch zu sagen, na eh schön, und bei uns können Sie einkaufen. Auch wenn wir und unser Team dafür stehen, dass wir transparent und offen arbeiten, der Beigeschmack ist nicht gut. Und deswegen haben wir das auch getrennt. Wir arbeiten sicher immer, wenn wir gefragt werden, geben wir Empfehlungen ab, mit wem man das tun kann, mit dem richtigen Track Record und mit der richtigen Kompetenz dahinter. Hat aber bis jetzt noch nie dazu geführt, dass wir uns sagen, okay, dann haben wir dort was verkauft. Ja. Das ist uns wichtig, dieses zu trennen. Ja. Wir schauen uns natürlich auch bei Unternehmen an, was ist ihre Strategie, was tun sie, passt es auch zu uns oder passt es zusammen? Oder umgekehrt, wenn wir uns den Markt anschauen, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, sie machen halt seit 20 Jahren Aufforstungsprojekte oder seit 10 Jahren, werde ich jetzt nicht die Kraft reinstecken, sie zu Besseren zu bekehren. Aber wir sehen sehr viel Bewegung in diesen Sustainability-Bereichen, sagen wir mal so, auch auf Qualität zu sehen. Das merkt man schon langsam auf diesen ganzen Konferenzen am Markt, dass es doch und hoffentlich wirklich in Social Impact, also in wirklich, sagen wir mal, bessere oder inhaltsreichere Zertifikate gibt.
Gibt es denn auch Unternehmen, die Sie ablehnen? Weil Sie das erwähnt haben.
Also wir sind ein Social Impact Unternehmen, also wir sind ein Social Enterprise, sind finanziert auch durch Social Impact Investoren. Da gibt es eine kleine Liste auch an sagen wir, Industrien, die wir ausschließen. Das ist einfach gegeben, dass so ein European Social Investment Fonds oder so einfach investiert ist. Da gibt es klare Regeln. Und dann die halten wir uns auch. Mhm. Ja.
Das erzählen Sie mir dann nach dem Podcast.
Ja.
Sie haben vorher den Emissionsrechtehandel oder Emissionshandel angesprochen. Da würde mich tatsächlich interessieren, wie funktioniert denn der genau? Also das ist ja eigentlich ein sehr großer Markt, habe ich verstanden.
Ja, ist ein sehr großer Markt. Ein bestes Beispiel ist dafür vielleicht die letzten Jahre auch des Umsatzes des Unternehmens Tesla. Kategorisiert nach Industrien gibt es Verschmutzungsrechte, ja, die zugeteilt werden. Also bei uns in Europa beginnt das auf europäischer Ebene, dann auf Staatenebene. Das heißt, diese Menge an Verschmutzung kann ich als Industrie im Jahr, sagen wir mal, mir leisten. Wenn ich diese Grenzwerte, und die gehen nach unten natürlich, um die Unternehmen auch dazu zu bringen, in CO2-Reduzierung im Unternehmen zu investieren. Wenn ich die nicht einhalte, muss ich mir die irgendwo besorgen. Das heißt, ich kann sie mir besorgen von einem Unternehmen aus meiner Kategorie. Ja, also okay, bin ein Autounternehmen, ja, Tesla sagt VW, VW kauft, ja, das sind das Beispiele, ja, eben diese Verschmutzungsrechte um diesen Grenzwert, dieser Verschmutzung, den ich als Unternehmen, im produzierendes Unternehmen jährlich tun darf, einzuhalten. Das ist ein eigener Markt. Ja. Da liegen die Zertifikate bei, glaube ich, derzeit irgendwie 30, 50, 60 Euro. Weil eben nur eine ganz bestimmte Menge da ist. Wir stehen hier daneben. Wir stehen in einem Bereich, eben der voluntary, der freiwillige CO2-Markt. Das heißt, Unternehmen wollen darüber hinaus etwas tun und messen es an ihrem CO2-Ausstoß, den sie sonst noch haben. Weil die Emissionsrechte, die vorgegeben werden, natürlich nie 100% des gesamten Ausstoßes abdecken, sondern sagen, ich habe so und so viel für meinen Betrieb. Ja. Und dann gibt es Überschneidungen. Manche Länder, Paris-Abkommen 6264 regelt auch diesen Bereich, dass ich aus dem Voluntary Carbon Market im Emissionsbereich, im Verschmutzungsbereich in manchen Staaten anrechnen kann. Südafrika ist ein Beispiel. Ja. Schauen wir uns jetzt auch an, das heißt, mit einem Goldstandard-Projekt dort, weil man weiß, die sind einfach sehr, sehr hochwertig, könnte ich als Unternehmen in Südafrika auch Emissionsrechte, in dem Sinn Verschmutzungsrechte kaufen. Das gibt's dann auch, sagen wir mal, global. Ja. Es gibt Staaten wie die Schweiz, die bilaterale Abkommen schließen, zum Beispiel mit Südafrika oder so, und sagen, okay, aus diesen Projekten kann man bei uns dann eben auch Goldstandard-Zertifikate als Ausgleich, ja, wenn ich eben meine Verschmutzungsrechte überschritten habe, dann auch hier anrechnen lassen und einkaufen. Aber generell eigentlich, so im ersten Satz, sind es zwei komplett getrennte Märkte.
Wie wird sich das jetzt in Zukunft mit dem ESG-Reporting ändern? Also, beziehungsweise ändern ist vielleicht falsch gefragt, sondern was wird sich im Hinblick auf das ESG-Reporting Anfang 2023 ändern? Und vor allem auch für Ihr Unternehmen. Merken Sie einen gewissen Zustrom?
Aus dem ESG-Reporting noch nicht, aus dem ESG-Reporting im Finanzierungsbereich, ja. Es gibt ja stärker in Deutschland als bei uns auch ESG-Fonds. Heute aber gerade wieder auch in einer der österreichischen Medien ein sehr schöner Bericht dazu, wie denn wirklich auch manche dieser, wie heißt du schön, der Dark Green Funds, vor allem die 20%, glaube ich, die dann auch diese Richtlinie nicht eingehalten haben. Also, was ich erwarte, ist ein erster Schritt dorthin auch zu mehr Transparenz. Überhaupt einmal. Das ist das Erste. Im Finanzierungsbereich werden wir es merken. Im ESG-Reporting von Großunternehmen, glaube ich, da brauchen wir noch einige Zeit, auch wenn es 2023 beginnt. Hier sehe ich ja nicht die Verpflichtung zu sagen, ich habe einen Ausstoß von X und ich habe Verschmutzungsrechte von Y und die Differenz Z muss ich abdecken. Sondern es wird dadurch eine, sagen wir mal, vielleicht ein gewisser Druck entstehen, ja, weil ich es reporte. Und der Druck wird weiterkommen durch die Konsumentinnen und Konsumenten, weil es transparenter werden wird. Das erwarte ich eigentlich jetzt mal in den ersten, sagen wir mal, 1 bis 3 Jahren.
Aber hat sich Ihre Auftragslage verändert? Kriegen die Unternehmen jetzt schon langsam doch den Druck, etwas zu tun oder das tun zu müssen?
Stärker durch die Konsumentin. Ja. Ja, stärker da, weil hier auch einfach so mal vielleicht eine Mündigkeit entstanden ist. Ja, zu sagen, ich muss als Unternehmen dadurch meine Marktpositionierung auch bedenken. Gar nicht so vielleicht auch tue was Gutes, aber es geht auch um eine Marktpositionierung. Es geht einfach auch um Marktanteile von Produzierenden, aber auch von Dienstleistungsunternehmen, Hotellerie und. Da wird stärker nachgefragt und da sehen wir schon eine Bewegung. Generell sehen wir eine Verknappung im Voluntary Carbon Market kommen. Auch da ein bisschen schon langsam die Auseinandersetzung der Unternehmen, ja, um 80 Cent kann ich Vintage 2008 auch noch kaufen. Das kommt halt bei meinen Konsumentinnen nicht so gut an. Also ich glaube, da wird's eine Veränderung geben.
Also der Druck von den Kunden und vor allem auch von künftigen Arbeitskräften wird einfach das Ganze ein bisschen ankurbeln.
Auch das.
Ja, weil viele junge Leute, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, die schauen da schon sehr genau drauf. Also gerade, wie sind diese 3 Buchstaben im ESG im Unternehmen gelebt? Wie werden die wie sind die in der Unternehmenskultur verankert? Also ich glaube, das ist schon ein sehr großer, es wird einen sehr großen Impact haben in Zukunft.
Das hoffe ich, ja. Das hoffe ich, ja.
Sie haben vorher angesprochen, die 1,5 Grad sind etwas belächelt worden bei der Weltklimakonferenz. Warum? Beziehungsweise wie soll es da weitergehen?
Wir haben die COP27. Diese Zahl steht für die 27. Konferenz und reden seit doch einigen Jahren über die Ziele 1,5. Wir reden darüber, was im SDG-Bereich an Investments notwendig sind. Das ist ungefähr, was ich jetzt im Kopf habe, glaube ich, sind es ein paar Prozent zum gesamten Vermögen auf diesem Planeten. Wir haben lautere Stimmen, ja, die einfach ganz offen sagen, ja, vielleicht schaffen wir 2,5, vielleicht schaffen wir 3,5. Dann wird es für uns Menschen sowieso schon ein bisschen. Ja. Vielleicht bei uns, wir sitzen hier gerade in Wien, ja, wir sitzen im Winter, ja, wir haben die Heizung aufgedreht, ganz im Gegenteil. Aber in Regionen, auch in denen wir arbeiten, sind die Veränderungen jetzt schon spürbar und werden weiter spürbar. Und ein guter Satz war, den ich sehr schätze, von einem mittlerweile sehr guten Bekannten, sagt er, der diese Global Alliance gegründet hat, sagt, es geht nicht um den Planeten. Der Planet ist schon Millionen Jahre da. Der Planet wird Millionen Jahre weiter da sein. Es geht um uns. Es geht um uns Menschen auf diesem Planeten. Und damit einhergehend, machen wir jetzt im Klimawandel schon zu wenig, im Social Impact noch umso weniger derzeit. Ja? Social Impact Generating Investment ist mehr als Klima-Investment oder Klimatechnologie-Investment. Und jetzt sehen wir zwei Dinge dort passieren. Wir sehen im Finanzbereich die alten Mechanismen, ja, nach wie vor. Wir sehen Investmentstrategien. So, das ist gut und schön, aber langsam beginnt die Risikoeinschätzung, langsam beginnt, dass sich große Ratingagenturen darum kümmern, sagen, okay, wie ist denn jetzt ein Investment oder eine Versicherung zu sehen von der Gefahr des Klimawandels, ja, auch bei uns, auch in Europa oder USA, Küstenregionen und so weiter. Da passiert etwas. Aber der Grundtenor, wenn man mit den Leuten spricht, die hier wirklich tätig sind, ist also 1,5% ist schön, ist aus jetziger Sicht mit dem Investment, das wir die letzten 2-3 Jahre vorgegeben haben zur Veränderung, nicht mehr möglich, wenn wir so weitermachen.
Sie haben angesprochen, die Länder, in denen Sie arbeiten, Sie haben ja eigentlich einen großen Fokus auf Indien, aber auch auf ein paar ausgewählte afrikanische Länder. Sie haben ganz zu Beginn des Interviews erwähnt, in Indien gibt es ein spezielles Gesetz. Was hat es damit auf sich?
Indien hat 2014 eine sogenannte CSR-Bestimmung im Gesellschaftsrecht platziert, die dann jetzt auch strenger wurde, dass man 2% des Profits über einer gewissen Profitmenge, Höhe, in ein CSR-Projekt jährlich investieren muss. Ansonsten bekommt man keinen Jahresabschluss. Ja? Damit gibt es einen gewissen Druck, der verschärft sich auch. Das ist für uns natürlich interessant, weil das Projekt, wie wir es immer aufbauen, ja diese soziale Komponente hat, die genau ein CSR-Projekt auch erfordert in Indien. Das hat uns natürlich die letzten 2 Jahre Covid-bedingt auch getroffen, weil hier gab es von der Regierung den ganz klaren Ansatz, dass diese 2 Jahre Covid diese CSR-Gelder in sogenannte Covid-related measures, also in Maßnahmen zur Covid-Bekämpfung investiert werden mussten. Ändert sich jetzt merken wir es wieder. Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz an und für sich und ist eine spannende Diskussion. Jetzt sind wir ein österreichisches Unternehmen, haben eine Tochtergesellschaft dort seit 3 Jahren. Also wir platzieren uns erst auf dem Markt. Ja. Es wird aber natürlich auch gesehen, dass das ja nicht nur in diesem CSR-Bereich, sondern eben auch in diesem Social Impact-Bereich, auch in einem CO2-Projekt genau das bewirkt, was Schwellenländer, Entwicklungsländer brauchen. Keine Entwicklungshilfe, sondern eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, beziehungsweise unsere Verantwortung, wie Sie richtig gesagt haben, auch das auszugleichen, was wir verursacht haben oder auf welche Kosten wir gelebt haben und noch immer leben. Und das verbinden wir hier.
Können Sie uns kurz schildern, wie so ein Projekt dann ausgerollt wird? Also so vom, vielleicht so ein Zeitraffer, ein bisschen, Sie haben vorher, glaube ich, erwähnt, 6 bis 8 Monate ja. Dauert das dann. Ja. Aber mich würde das interessieren, Wie funktioniert das? Also Sie haben dann eine ausgewählte Region oder ein Dorf ist es letztendlich. Sie haben auf Ihrer Website eigentlich sehr schöne Beispiele, ich habe mir ein paar davon angeschaut. Und dann wird das Projekt dort ausgerollt.
Ja, also es beginnt generell einmal mit dem Auswahlverfahren. Das heißt, wie vorher gesagt, reine biologische Verunreinigung des Wassers. Bei chemischer Verunreinigung kommt unsere Technologie nicht zur Anwendung, da gibt es andere auch. Und dann beginnt es wirklich mit dem Auswahl der Dörfer, der Districts, der Haushalte. Und dann haben wir immer Implementierungspartner. Das sind NGOs, lokale Dorfvereine. Caritas ist ein Beispiel. Und die haben dann wirklich Mitarbeiterinnen, die auf dieser Ebene, also aus den Dörfern kommen, die man kennt, die die lokalen Dialekte sprechen. Mhm. Ja, und das beginnt dann, je nachdem, in welcher Region wir sind. In manchen Regionen gibt es ja noch Haushalte, die überhaupt nichts machen. Das heißt, Beispiele, dass dann die über 60-jährige Großmutter zweimal im Jahr zum Witchdoktor geht, der mit dem brennenden Stab in den Bauch fährt und Cholera ist geheilt. Also da beginnt diese gesamte Awareness-Raising. Also was muss ich tun? Ja? Wash-Trainings, das heißt Händewaschen, Sanitär-Trainings, bis eben auch Menstrual Hygiene-Trainings. Also diese gesamte auch einmal Awareness zu schaffen, was Wasser verursacht, was Verschmutzung verursacht. Ja? Und das läuft meistens, das dauert 6 bis 8 Monate, ja, weil wir dann auch dazu dann in diesen Projekten genau immer nach der Region schauen, bedarf es dann eben Schutzmaßnahmen, um einen Teich zu sichern, damit ich überhaupt einmal Wasser sammeln kann dort. Ja. Und das ist ein Projekt, das mal in dem Rollout, ja, das läuft parallel. Wenn man so sagt, also bei 30.000 Haushalten in Indien, die wir jetzt implementiert haben, sind das rund um 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fieldworker, die wir finanzieren. Ja, also nicht bei uns angestellt, sondern beim Implementierungspartner. Ja. Und dann beginnt es parallel, Train the Trainer, dann gibt es sogenannte Stakeholder Consultations. Das heißt, man holt die Dorfältesten, man holt die District-Verantwortlichen, lokales Government an Bord. Ja. Also nicht so, dass sie sagen, okay, wir machen mal. Ja. Und das alles, damit das dann auch wirklich nachhaltig gelebt wird, braucht 6 bis 8 Monate. Und dann geben wir unsere Technologie auch in die Haushalte, dann sind die geschult, oft eben Schulen mit dabei, dass die Kinder das lernen, wie man das tut. Und dieses Programm ist dann aber auch nicht sakrosankt oder in Stein gemeißelt, sondern hängt auch von den Regionen ab. Wo ist jetzt mehr Education, wo ist dieses und jenes, wo muss ich zum Beispiel, wir haben Mangrovenwälder dazu gepflanzt, aber jetzt nicht wieder CO2 bauen, sondern um Wassersources zu schützen, ja, also in der Richtung. Das muss man sich ganz genau anschauen. Und das ist eben der Prozess, so mal in einem Kleinen, ist sehr viel Arbeit, ja, und wird von uns hier immer in der Entwicklung des Projektes, mit den Partnern, ins Kunden sind oder auch mit den CO2-Bereichen, genau dann noch sogenannte Neudeutsch Feintuning, ja, und hier die Qualitätssicherung in dem Sinn und das Projektmanagement, ja, läuft hier zusammen über diese gesamten Projekte und Laufzeiten.
Und wann ist das Projekt dann abgeschlossen? Also wenn quasi die Haushalte alle damit versorgt sind, oder ist das Projekt im Prinzip nie abgeschlossen?
Es ist, also wir haben im Bereich unser CO2-Projekt und der Goldstandard, diese Projekte funktionieren und laufen 5 Jahre. Generieren auch 5 Jahre CO2-Credits zur Finanzierung, können noch einmal verlängert werden auf 5 Jahre. Dann gibt es also ein Review vom Goldstandard, also, und es gibt eine dritte Verlängerungsmöglichkeit. Wir sehen es als notwendig, dass solche Projekte 3 bis 5 Jahre laufen. Und was ich hoffe, ganz persönlich, wenn wir sagen, Goldstandard können jetzt, die wir implementieren, gerade 15 Jahre laufen, ich hoffe, dass in 15 Jahren in diesen Gegenden und Regionen, wo wir sind, unsere Technologie nicht mehr notwendig ist. Und sagen, okay, das ist ein blöder Gedanke als Verantwortlicher für ein Unternehmen, dann ist es unsere Aufgabe, unser Unternehmen weiterzuentwickeln und sich neuen Problemen zuzuwenden oder neuen Technologien. Ja. Aber 3 bis 5 Jahre ist etwas, das wir sehen, auch was notwendig ist, um auch die Möglichkeit der Weiterentwicklung zu geben. Ja, da gibt es dann manche Haushalte, die haben halt die Zeit nicht, dann kümmert sich wer andere um die Flaschen, dann entstehen so kleine Handelsbeziehungen, ja, auch da wird das Wasser bei Rupien weiterverkauft. Und das muss sich alles entwickeln. Oder eben Women Empowerment Groups, die dann, arbeiten wir jetzt auch mit NGOs zusammen, die sagen, okay, da gibt's dann auch hier Education-Programme oder die Selbstständigkeit der Frauen zu stärken. Ja. Das braucht Zeit.
Sie haben ja das Produkt, das Sie haben, ist bis jetzt noch das einzige Produkt. Ist es von Ihrer Seite angedacht, weitere ähnliche Produkte vielleicht für eine größere Wassereinheit zu produzieren? Weil das würde ja viele Probleme dann schneller lösen, wenn man zum Beispiel Wassertanks desinfizieren könnte.
Wir beschäftigen uns in der Entwicklung, nicht nur in der Weiterentwicklung unserer jetzigen Technologie. Das geht in die Richtung auch, sich anzuschauen, IoT-fähige Devices zu haben. Das heißt, für uns ist zum Beispiel der Bereich Blockchain-Zertifizierung interessant. Warum? Nicht, weil alle sagen, Achtung, das hat nichts mit Kryptowährungen zu tun, das hat mit Transparenz zu tun. Mhm. Ja. Jetzt kann man Goldstandard sich eh alles anschauen, aber wir sehen auch von Unternehmen stärkeren Ansatz zu sehen, okay, also quasi ein CO2-Token ist interessant. Also da geht einmal die Entwicklung hin. Es geht die Entwicklung aber auch in dem jetzigen Device dorthin, sich anzuschauen, welche sonstigen, Messdaten kann ich erheben. Weil es geht ja auch um Klimadaten. Also auch das ist ein Bereich, den wir uns anschauen. Und genauso wichtig fragen, wir schauen uns sogenannte Community-Based Solutions an. Das ist in der Solarwasserdesinfektion ein bisschen schwieriger, weil große Mengen brauchen dann eben Pumpen, Leitungen und. Und was wir nicht wollen, dass wir dann sagen, okay, super, da steht jetzt ein 300 Liter quasi solare Wasserdesinfektionsanlage, aber ich muss sie einmal in der Woche mit Chlor spülen. Ja. Aber unser R&D-Team, da haben wir Probebereiche, das geht in Membranfilter, das geht also sehr viel, das wir uns anschauen, auch in der Entwicklung. Wie Sie richtig sagen, Community-Based Solutions, also größere sind natürlich interessant. Ja und nein, weil in der anderen Seite, wo wir derzeit auch tätig sind, sind diese Farmer, diese Villages auch so weit auseinander, dass ich dann schon wieder, wer würde das Wasser holen gehen, wenn ich so Community-Based Solutions habe, ja, diese halbe Stunde oder so, es werden wieder die Farmer. Also, aber trotzdem gibt es auch Gegenden, wo das genau interessant wäre. Oder Schulen, Healthcare Center oder in der Richtung. Ja, sind wir in der Entwicklung.
Also rein technologisch ist es auch möglich, dass...
So, die ist schwierig, aber es gibt auch andere, mit denen, und wir müssen ja nicht immer das Rad selber erfinden. Ja. Unser R&D-Department ist auch draußen, so auch wirklich im Suchen, auch mit anderen, auch kleineren Startups, auch Social Enterprises, die es auch in den Ländern gibt, ja, die das Problem ja noch mehr sehen als wir, ja, sich das anzuschauen. Und auf der anderen Seite sind wir jetzt in der Planung zum Beispiel in Uganda, dass wir sagen, okay, wir kaufen jetzt dort ein Stück Land, stellen ein Haus hin, wo Fieldworker auch übernachten können, das heißt, wir verkürzen die Strecken, aber das dann auch für andere Technologieunternehmen zu öffnen und sagen, versucht eure Technologie dort aus, ob das jetzt Solar, Wasser, welches Thema ist, weil eines merken wir einfach immer wieder, und jetzt bin ich da der weiße Mann, der dann sich irgendwas einfallen lässt und das dorthin stellt und denkt, das muss doch die Lösung sein. Das heißt, da geht es nicht ganz zu sagen, oh, probiert es bei uns aus und zahlt uns was dafür, sondern probiert es aus. Probiert Technologien aus, weil wir alle ein Ziel haben. Wir müssen was verändern.
So wie Sie sagen, jedes Unternehmen muss einen Beitrag leisten, damit die Klimaziele ansatzweise erreicht werden. Ich sage deshalb ansatzweise, weil man eigentlich schon weiß, dass sie nicht erreicht werden können. Vor allem nicht mit dem Tempo, mit dem es vorangeht. Aber es sind letztendlich auch die kleinen Schritte. Das höre ich in den ganzen Gesprächen immer wieder. Jeder einzelne Schritt zählt. Jetzt habe ich natürlich eine ganz gemeine Frage. Was machen Sie denn bei Helios, um Ihren CO2-Fußabdruck zu verringern?
Also wir sind generell Unternehmer, das glaube ich, oder alle unsere Mitarbeiterinnen haben das irgendwie, muss ich fast sagen, in den Genen. Ja. Sonst würde man hier nicht arbeiten.
Also Sie kommen nicht mit dem Auto zur Arbeit?
Wir sind in dem Bereich, glaube ich, wirklich alle denkend. Ja. Und manchmal kann man das Auto nicht vermeiden, und das ist so. Ja. Selbst bei Public Transport und allem. Aber das Denken, also heißt jetzt nicht, dass wir auch schon die besten Lösungen haben, aber das Denken ist an und für sich erinnern. Das heißt, es geht ja nicht nur Richtung Klima, das geht Richtung Wasser. Und gerade wenn man jetzt in Wien wohnt und die Geschichte kennt und dankenswerterweise zwei Hochquellwasserleitungen hat, die zwar auch Wasserfilter drin haben, aber nicht benötigt werden, außer wenn irgendwas passiert. Also wir sind, glaube ich, die einzige Millionenstadt weltweit, die so ist. Beginnt es damit, dass man einfach auch an Wasserkonsum denkt, ja? Dass man an Stromkonsum denkt, dass man sagt, also wir haben heute hier ein bisschen mehr aufgedreht, weil wenn nicht, sonst ist es, hat es bei uns keine 22 Grad auch erinnern oder so. Heißt aber nicht, dass wir auch weiter dran denken müssen, dass wir auch in unserer Produktion, dass wir uns genau anschauen, auch welche Technologien, die wir entwickeln oder wie wir arbeiten, was bewirkt das, ja? Und uns aber auch den Diskurs stellen und sagen, okay, Jetzt arbeiten wir zum Beispiel draußen mit PET und Glasflaschen. Auch das ist ein CO2-Thema. Aber ja, wie ist der Gesamtkonnex zu sehen? Ja? Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Man darf nicht immer alles verteufeln und sagen, das hören wir öfters. Ah, ihr arbeitet mit Klima, PET-Flaschen. Ja, aber wie soll denn dort Wasser hinkommen überhaupt? Ja? Und was ich vorher gesagt habe, das ist mir wichtig. Das soll ja nicht sein, die nächsten 50 Jahre. Es bedarf jetzt der Veränderung. Aber Ihre Frage direkt beantwortet, ich glaube, so kenne ich auch alle unsere Kolleginnen und Kollegen, das ist irgendwie drinnen, ja, dass wir an das denken, was wir tun. Heißt nicht, dass wir ähnlich sind, aber wir versuchen wirklich daran zu denken.
Es sollte ja eigentlich auch irgendwo mittlerweile schon bei jedem angekommen sein, dass jeder was tun sollte. Und 22 Grad in einem Raum ist sowieso schon wirklich. Was, wenn Sie jetzt so in die Zukunft schauen, ich stelle auch ganz gerne eigentlich immer diese Frage, was wünschen Sie sich denn? Ich habe schon herausgehört, ganz zu Beginn, Sie sind sehr, sehr kritisch mit den Dingen. Was würden Sie sich wünschen für die nächsten 5 bis 10 Jahre? Naja, 10 Jahre ist vielleicht zu hoch. Sagen wir 2 bis 5 Jahre.
Ich glaube, eines ist das Wichtigste, was ich vorhin mal dazwischen gesagt habe, dass wir verstehen, was Social Impact Generating Finance heißt. Und dass wir dazu beitragen, dass Menschen in diesen Regionen einen Lebensstandard haben. Das heißt jetzt nicht, dass sie SUV fahren, sollten wir auch nicht, aber dass wir einfach diese Lebensstandards heben können mit den Mechanismen und mit dem Kapital auch, das wir haben. Ja? Und das sollten wir sehen. Und ich habe dann immer einen sehr, sehr kritischen Satz. Bei 2050 sind wir, glaube ich, 10 bis 11 Milliarden Menschen. Das sind ein bisschen unterschiedlich, die Berechnungen. Dann soll es angeblich zurückgehen, warum? Aber wenn sich dann 500 Millionen oder 1 Milliarde Menschen in Bewegung setzen, und da reden wir dann nicht, wie wir in Österreich, das darf ich ja sagen, bin ja nicht Politiker, dann sagen, okay, Migration und Asyl und alles vermischen und die kommen nur her, um hier zu arbeiten, sondern die werden sich bewegen müssen. Ja? Und ich kann eins versichern, mit den Menschen, mit denen wir arbeiten in Regionen, die wollen nicht, aber es wird passieren können. Und dann könnten wir vielleicht klimaneutral sein in Europa und USA, wieder auf Kosten genau dieser Länder. Ja? Das ist ein Szenario, das ich mir nicht vorstellen will. Und ich glaube, was ich mir in den nächsten 2 bis 3 Jahre wünsche, dass Menschen denken anfangen in dieser Richtung, was es heißt, ja, jedes Jahr, dass wir zu wenig tun. Das kann ich sagen, könnte mich glücklich schätzen, habe keine Kinder, also es könnte mir auf ludwinerisch wurscht sein, ist es aber nicht. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir ein Umdenken merken. Ja? Und nicht nur von der Jugend, die eh wahnsinnig viel tut. Und ein Umdenken in der Richtung, es ist nicht unser Planet mehr. Ich bin über 50. Es ist nicht mehr mein Planet. Es ist der Planet der Jugend. Das, was wir, ja, also jetzt wieder bewusst alten, weißen Männer lernen müssen, zurückzustecken oder zurückzutreten und sagen, das Einzige, was wir offerieren können, ist unsere Erfahrung. Und zu verstärken, dass wir daran denken, dass sich etwas ändern muss. Und das sollte man schnell machen. Das wäre mein Wunsch für die nächsten 2 bis 3 Jahre.
Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich möchte nicht sagen schöne Schlussworte, weil es in dem Zusammenhang, finde ich, gar nicht passt. Aber es waren sehr treffende Schlussworte. Und deshalb, ich danke Ihnen sehr herzlich für das sehr interessante, lehrreiche und spannende Interview. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weiteren Projekte in vielen, vielen weiteren Ländern. Und ja, ich hoffe, dass auch Ihre Wünsche in Erfüllung gehen werden.
Ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Herzlichen Dank.